Wenn man nur die Preise vergleicht, schauen zumindest deutsche Aktien ähnlich scheiße aus wie Immobilien.
Ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich hätte erwartet, dass es nochmal spannender wird.
Das macht irgendwie überhaupt keinen Sinn und deckt sich halt mit allen anderen Indikatoren, die du siehst, passen diese Zahlen nicht zusammen. Als Privatanleger würde ich mich von solchen Dingen massivst fernhalten.
Marktgeflüster.
Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Podcast-Folge Marktgeflüster. Ich bin der Holger.
Hier ist der. Und ich bin Markus.
Markus, der Thomas ist nicht da. Ich mache zum fünften Mal jetzt den Witz, dass der Thomas nicht da ist. Weil was ihr jetzt quasi nicht wisst, wenn ihr euch das anhört, deswegen höre ich immer auch noch demotivierter an, als ich mich sonst anhöre. Wir nehmen dieses Intro jetzt gefühlt zum achten Mal auf. Man wird nach 3 Minuten Podcast-Aufnahme die ganze Zeit so einen Abbruch bekommen haben. Und wir haben jetzt wirklich denselben blöden Witz mit dem Thomas 8 Mal in Folge gemacht. Ich kann schon immer hören, mir steht's bis oben. Ich mache aber trotzdem. Hey Markus, wir haben schon lange nichts mehr vom Thomas gehört. Ob er jemals wiederkommt, wer weiß. Und dann sagst
hey,
du,
Holger.
Ich kann schon mitsprechen.
Hey Holger, ich habe von Thomas heute eine Sprachnachricht bekommen. Es ist alles gut mit ihm.
Nein, du hast eine bekommen. Ich habe keine von ihm bekommen. Wo ist er denn?
Thomas war auf dem Mont Blanc. Er hat es geschafft, den Gipfel bereits zu erklimmen. Woran wir natürlich auch nie gezweifelt haben, denn er kann das natürlich. Aber man weiß ja nie, wie das Wetter ist. Aber auf dem Foto, das er auch geschickt hatte, sah das Wetter ganz gut aus.
Wenn für dich Mont Blanc ein Berg ist, dann lebst du nicht in meiner Welt. So, weiter sind wir bisher nie gekommen, deswegen ab jetzt wird's auch wieder spannend für uns.
Genau.
Dann legen wir jetzt los und beten einfach, dass die Tonspur und auch die Bildspur für die Leute, die auf YouTube gucken, erhalten. Kreuzgrutzefix.
Scheiße. Okay.
Ja, okay. Jetzt, dann machen wir jetzt mit dem Ding weiter, weil das ist so eine Scheiße, echt. Dieser Podcast.
Du sollst nicht so viel fluchen.
Sollten Kinder diesen Podcast zuhören, dann bitten wir sie, die letzten 10 Minuten in Retro-Perspektive auszuklammern.
Genau, also zum Hintergrund, unsere Aufnahmesoftware ist gerade schon wieder abgeschmiert, aber wir haben ja immer noch eine Backup-Aufnahme, deswegen gibt es diesen Podcast jetzt ohne Videospur und wir machen jetzt mit unseren Backup-Aufnahmen weiter. Aber das wird ja die Zuhörerinnen und Zuhörer bei Spotify und Apple Podcasts, die denken sich, hä, was regen die sich auf?
Ist doch alles gut.
Ist doch alles gut, ja.
Und die Leute auf YouTube können uns zurecht beschimpfen.
Genau.
Als allererstes muss ich loslegen. Ich habe nämlich aufgrund unserer letzten Podcast-Folge, lieber Markus, eine relativ negative Nachricht bekommen. Und der junge Mann, der mir das geschrieben hat, der hat tatsächlich einen validen Punkt und zwar eine relativ starke Kritik an uns geübt und eine große Bitte. Wir haben letztes Mal darüber gesprochen, dass der Podcast regelmäßig Firmen, Aktien und Unternehmen zerstört. Wir haben da eine Firma erwähnt, die mein Leben sehr supportet, weil ich jeden Mittag von ihr mein Essen mache.
Hört mit Osta auf, glaube ich.
Du, nie. Nicht sagen. Wir dürfen den Namen nicht mehr aussprechen. Also die ernsthafte Bitte war, dass wir einfach nie wieder diese Firma aussprechen. Und deswegen ist das ab jetzt die Firma, die nicht genannt werden darf, um auch die Harry Potter Fans abzuholen. Ich glaube, so ähnlich geht's doch da auch. Wir werden einfach dieser Firma nie wieder was sagen, damit ich weiterhin mein Mittagessen von ihr bekomme und der junge Mann sich weiterhin am Aktienkurs erfreuen darf. Auch wenn der die letzte Zeit hochvolatil und seitwärts gelaufen ist, wenn ich das richtig gesehen habe.
Gut, also wir zerlegen nie wieder Hersteller von Tiefkühlkost.
Nur Nestle. Jetzt. Machen die Tiefkühlkost?
Keine Ahnung.
Oder haben die wegen neben Wasser auch noch irgendwas anderes, wäre so meine Frage. Wasser und Ankerkraut kenne ich nur.
Doch, die haben so einiges in ihrem Sortiment. Also ich glaube, dass wenn du durch den Supermarkt läufst, dann wirst du schon in jedem Regal Nestle-Produkte finden.
Sehr gut. Hoffentlich alle nachhaltig. gut, aber dann legen wir doch direkt los, weil ich habe ja immer noch Angst, dass unsere Backup-Spur am Ende auch noch kaputt geht und dann stehen wir ohne Podcaster. Womit wollen wir anfangen? Ich glaube, du hast doch was vorbereitet nach dem letzten Mal. Wir hatten doch letztes Mal diese Immobiliendiskussion gestartet.
Genau,
oder?
Wir hatten letztes Mal versprochen, wir werden uns mal so einem Immobilienindex widmen, der German Real Estate Index oder GREIX. Und wer sich dazu mehr informieren will, kann auch parallel mal auf greix.de gucken. Da findet man zum Beispiel einen Chart und so Visualisierungen. Man kann sich alle Daten da runterladen und so weiter.
Das ist auch so, Ist das so was typisch Deutsches? Kann man das sagen, dass die Indizes mit X enden?
Ich überlege gerade und ich denke die ganze Zeit an DAX.
Ja, genau. Mein Kakeron, FTSE. Gut, wenn du cool bist, sagst du natürlich zum S&P 500, so wie sein Bloomberg-Ticker SPX. Ja. SPX, dann hast du von mir aus das X da. Ja. Nasdaq, NDX, okay, gut. Aber das sagt ja eigentlich fast niemand, außer Vollnerds. Nur in Deutsch kommt immer das X am Ende vor. Ich meine, nicht nur der DAX, du hast ja auch den REX zum Beispiel, den Anleiheindex, auch mit X. Und jetzt hier GREIX.
GREIX, genau.
GREIX.
The real German GREIX.
Bevor es weitergeht mit der Folge, noch ein kurzer Werbeeinspieler, denn dieser Podcast ist freundlicherweise gesponsert durch den Discount-Broker Just Trade. Den Frankfurter Broker mit dem grünen Logo kennt ihr vielleicht schon. Sie haben sich bereit erklärt, hier diesen Podcast jetzt in der nächsten Zeit exklusiv zu sponsern. Holger und ich kennen Just Trade ziemlich gut. Holger hat dort zum Beispiel auch ein eigenes Depot. Und bei Just Trade könnt ihr kostenlos handeln, also könnt kostenlos an drei Börsen handeln. Alles, was dazu kommt, ist der marktübliche Spread, aber den bezahlt ihr bei allen Brokern. Das ist nämlich das, was die Börse einnimmt. Also an sich keine Orderprovisionen seitens des Brokers. Und eine Besonderheit bei Just Trade ist, dass das nicht nur auf einen Börsenplatz ist, wie man das von den Neo-Brokern kennt, sondern dass ihr hier tatsächlich drei Börsenplätze habt und dementsprechend für eure Kaufs- und Verkaufsorder auch drei Preise habt und hier arbitrieren bzw. vergleichen könnt. Ihr bekommt bei Just Trade alles, was das Herz begehrt. Ihr bekommt dort Aktien, ETFs, aber natürlich auch Derivate wie zum Beispiel Zertifikate und Kryptowährungen. Und es gibt auch viele Wertpapiere im Sparplan. Wenn ihr Just Trade noch nicht kennt, solltet ihr das Angebot auf jeden Fall mal auschecken. Schaut dazu einfach mal in die Shownotes. Dort findet ihr einen Link zum Frankfurter Broker.
Werbung Ende. So, was sagt uns der GREIX? Magst du mal kurz dazu was sagen?
Also der GREIX, das ist ein Projekt von vom Macro Finance Lab der Uni Bonn und dem Exzellenzcluster eContribute. Also ich würde jetzt mal zusammenfassen, eine Forschungsgruppe, die sich damit beschäftigt hat. Und bei Immobilienpreisen hat man immer so ein bisschen das Problem, es finden nicht so viele Transaktionen statt. Und wenn sie stattfinden, dann nicht öffentlich. Denn, also während man bei Aktien ja immer aufgrund der Transaktionen eben einen Preis in Echtzeit und relativ viele Preise feststellen kann, ist das bei Immobilien ein bisschen schwieriger. Jetzt ist es aber so, dass, das habe ich jetzt auch neu dazugelernt, seit 1960 müssen Notare ihre Kaufdaten an die sogenannten Gutachterausschüsse melden. Gutachterausschüsse gibt es in fast jeder Stadt. Und die sammeln diese Transaktionsdaten ein und nutzen das unter anderem, um daraus Bodenrichtwerte und all solche Daten zu erstellen. Es gibt nicht in jeder Stadt einen Gutachterausschuss, was dann so ein bisschen das Sammeln von Daten, wenn man die auf die Daten der Gutachterausschüsse zugreifen will, wiederum komplizierter macht. Es wurden welche zusammengefasst und so weiter. Und erst seit 1990 sammeln die ihre Daten digitalisiert ein. Das heißt, man hat da große Archive mit Papier und so weiter.
Du bist ein bisschen optimistischer. Seit 1990 sammeln die ihre Daten digitalisiert ein. Das ist
beziehungsweise weiß,
Behörde ist es ja nicht, aber ich finde, das hört sich schon stark an. Seit 1990, da habe ich noch kein Internet gehabt.
Ich weiß nicht, ob sie es seitdem digitalisiert eingesammelt haben, irgendwie, keine Ahnung, per Fax.
Oder meinst du rückwirkend?
Wahrscheinlich wurde es rückwirkend digitalisiert, ja. Was die Forschungsgruppe jedenfalls gemacht hat, sie hat mit ein paar Städten, 18 Städten kooperiert, die haben ihnen Zugriff auf die ganzen Archive gegeben und die haben das alles eben digitalisiert und haben dann eben einen Immobilienindex aufgrund von echten Transaktionen seit 1960 erstellt. Das Schöne daran ist, also die haben da, ich habe es jetzt nicht mehr so richtig in Erinnerung, aber auf jeden Fall Datensätze im Millionenbereich und können auch relativ kleinteilig runter auf Stadtteile gehen, weil man eben ja da ein relativ gutes Datenmaterial hat. Die 18 Städte sind Städte wie unter anderem Berlin, Frankfurt, Düsseldorf, Köln, Stuttgart, München. Ich kann sie jetzt nicht alle aufzählen, aber schon einige dabei. Und wenn mehr Städte mit denen kooperieren, dann würden die, glaube ich, auch das noch ausweiten. Weiter will ich jetzt auch nicht in die Methodik reingehen, wie die das alles gewichtet haben. Jedenfalls, ja, gibt es da einen solchen Index und dann habe ich das alles mal in ein Excel-Sheet geworfen und habe dann für verschiedene Städte mir mal die Renditen für Einfamilienhäuser, Mehrfamilienhäuser und Eigentumswohnungen ausgerechnet, die man so in verschiedenen Zeiträumen hätte machen können.
So, und jetzt bin ich gespannt. Ja. Mit welcher Stadt hätte ich mein Lambo jetzt kaufen können?
Naja, du.
Weil ich meine, um das vielleicht mal wegzugreifen, ja, man kriegt ja überall mit, dass so ziemlich jeder Trottel, der sich vor 10 Jahren Immobilien gekauft hat, egal wo, fährt jetzt ein Lambo.
Ja.
Also überspitzt formuliert. Also ich meine, Immobilien sind, zumindest wenn man der anekdotischen Evidenz glauben darf und den Coaches, die sagen, du musst deinen Job kündigen, um möglichst Immobilien auf Schulden zu kaufen, ist es ja gut gelaufen.
Ja, und diese Rendite steht ja auch im Grundgesetz. Du kommst genau, in den letzten 10 Jahren per anno auf glatt 7% für Mehrfamilienhäuser deutschlandweit.
Also das war jetzt kein Spaß, gell? Das ist wirklich glatt 7% Einfamilienhäuser, oder? Deutschlandweit.
Genau, für Einfamilienhäuser. Ja, wenn man sich andere Jahre anguckt, also in den letzten 15 Jahren sind das dann nur noch 5% per anno und je weiter man den Zeitraum zieht, desto kleiner wird dann auch die Rendite. Wenn man sich jetzt einen imaginären Chart vorstellt, dann sehen die Immobilienpreise auch so aus, dass die in den letzten 10 Jahren ziemlich to the moon gegangen sind. Davor sind sie mal sehr, sehr lange zurückgegangen und davor sind sie ja immer wieder mal so ein bisschen seitwärts und leicht hoch gegangen. Von daher, ja, diese sichere Rendite in Immobilien gab es nicht immer, aber eben in den letzten 10 Jahren.
Okay. Jetzt muss man aber vielleicht dazu sagen, oder? Wie beginnen wir denn am besten? Also die absolute Preisrendite ist ja aus vielen, oder es sind einfach nur Preisrenditen, oder? Es
sind
oder?
Nur Preisrenditen, also da sind keine Mietrenditen drin. Also,
genau, es gibt ja mehrere Gründe, warum diese Zahl irreführend ist, oder? Du hast jetzt schon einen Punkt angesprochen.
Ja, genau, also ich habe vor 10 Jahren ein Haus gekauft, habe es heute wieder verkauft und habe dann.
Hast du wirklich, oder?
Nein, das also imaginär.
Also ich schimpfe auch nicht über Leute, die das gemacht haben, weil ja, ich gesagt habe, jeder Trottel, sondern eigentlich schimpfe ich mit mich selber und reg mich auf, dass ich vor 10 Jahren einfach nicht mich
dass du nicht auch so ein verschuldet habe.
Ja. Genau, dass ich nicht auch so ein Trottel waren, einfach irgendwie random in Frankfurt irgendwelche Wohnungen gekauft habe.
Ja. Genau, also so hätte sich dann der Preis entwickelt, also hätte ich jetzt da drin gewohnt und gehe davon aus, ich muss ansonsten nichts mehr da rein investieren und die Immobilie saniert sich selbst und so weiter, dann hätte ich jedes Jahr 7% Rendite gemacht. On top kommt natürlich, wenn man jetzt, sagen wir mal, zum Beispiel eine Eigentumswohnung kauft und die vermietet noch die Mietrendite und davon abziehen muss man natürlich Instandhaltungskosten, Versicherungen und was noch? Ich bin kein Immobilienbesitzer. Ich weiß nicht, was das so kostet.
Ja, du Anwaltskosten, wenn du dich mit deinen Mietern vor Gericht dann triffst.
Also Mietausfall. Mietausfall.
Genau, musst du letztlich auch einplanen. Ja. Wenn du es wahrscheinlich geschickt machst, hast du keinen allzu großen Mietausfall, aber es ist ja durchaus möglich, dass mal irgendwie 1-2 Monate wegfallen.
Ja. Und ja, was man eigentlich ja bei Aktien meistens macht, ist, dass man besonders langfristig guckt, weil wir sagen, naja, die letzten 10 Jahre sind jetzt nicht so wahnsinnig repräsentativ. Die Vergangenheit ist eigentlich nie repräsentativ für die Zukunft, aber wenn man mal davon ausgeht, dass sich das langfristig so fortsetzt, dann sagt dieser Index aus, in den letzten 60 Jahren, was wollen wir nehmen, Eigentumswohnungen in Deutschland hatten dann eine Rendite von 1,79% per anno. Grob über den Daumen gepeilt, rechnet man ja meistens mit Instandhaltungskosten von so 1-1,5% pro Jahr, die man zumindest mal so zurücklegen sollte für irgendwie, es regnet rein oder so. Dann kommt die Mietrendite noch drauf, aber dann ist man schon im einstelligen Prozentbereich per anno, eher im unteren einstelligen Prozentbereich, oder?
Nach den Zahlen, die du hier zusammengetragen hast, und wir haben ja hier in verschiedene Sachen reingeguckt, wir hatten ja letzte Woche auch ich glaube, du hattest es angesprochen, es hat mir auch noch jemand geschickt gehabt, tatsächlich diese Artikel von Gerd Kommer auf seiner Website,
ja,
wo er im Prinzip auch so Beispielrechnungen durchführt, die genau in diese Richtung gehen.
Ja.
Die absolute Preisrendite per annum auf längere Zeit sieht auf jeden Fall irgendwie nicht so gut aus.
Mhm.
Aber das hängt ja an, oder das sind ja mehrere Sachen irgendwie dabei, diese Vergleichbarkeit. Also es wird ja dann auch verglichen, sagt, hey, hier mit Aktien hättest du, wie viel war es in der Tabelle vom Herrn Kommer, ich glaube 5,6% oder so gemacht mit Aktien Longterm. Und mit Immobilien waren es dann halt die Hälfte oder so nur. Ja. Ich meine, ich habe zum Spaß jetzt übrigens mal den DAX-Kursindex angeschaut. Also was vielleicht viele Leute der Öffentlichkeit.
Also Kursindex heißt der, glaube ich, ja.
Genau. Mhm. Was viele Leute in der Öffentlichkeit ja vielleicht nicht wissen, aber sicherlich jeder Mensch, der Podcast Marktgeflüster hört, ist, dass der DAX oder die meisten Aktienindizes haben zwei Varianten, nämlich einen Preisindex und einen Performanceindex oder einen Kursindex, einen Total Return Index, wie du es auch immer nennen magst. Manchmal gibt es dann auch noch Net Returns und alles Mögliche, aber der signifikante Unterschied ist ja, ob Dividenden reinvestiert werden oder nicht. Mhm. Und bei allen großen Indizes auf der Welt guckt man sich immer die Preisindizes im Wesentlichen an. Und der DAX ist eigentlich der einzige und seine ganzen Subindizes und Familienmitglieder, bei denen die Dividenden mit reingerechnet werden, bei denen man sich den Performance Index anguckt.
Ja.
Und wenn du dir den Kurs
anguckst. Das ist auch der Grund, warum der DAX den MSCI World outperformt.
Ja, tut er das? Ich dachte sogar, gut, MSCI
World. Also wenn man den Preis in der, ja. den Performance-Index mit dem Preisindex vom MSCI World vergleicht, dann schon.
Genau, aber wenn du dir nämlich den Kursindex, den Preisindex anguckst, und ich habe das jetzt gerade mal hier schnell gemacht, ich komme zumindest bis 1997 zurück, wahrscheinlich geht's noch viel weiter, aber in meinem Datentool komme ich jetzt nicht weiter zurück. Da hat er ungefähr 2,6 PA gemacht. Also Aktien, nur die Kurse ohne Dividenden, 2,6 PA, da liegt der Performance-Index ein bisschen drüber. Also wenn man nur die Preise vergleicht, schauen zumindest deutsche Aktien ähnlich scheiße aus wie Immobilien und sind eigentlich ja sogar noch scheißer, oder? Also wenn ich eine Immobilienpreisentwicklung und die DAX-Kursindexentwicklung gegenüberstelle und die gleich läuft, dann spricht es doch eigentlich gar nicht für Aktien, oder?
Ja, man es ist insofern nochmal ein Vergleich Äpfel mit Birnen, weil du beim DAX ja, nee, Quatsch, mein Gedanke war falsch. Ich wollte sagen, beim DAX hast du ja mehrere Aktien nochmal drin, also es ist gestreut über Aktien, aber gut, das ist ja beim Immobilienindex genauso.
Beim Immobilienindex auch so, ja. Aber der Immobilienindex, der wird ja, da werden ja wirklich nur die Preise angeguckt und in Immobilien. Oder andersrum gesagt, in den DAX-Firmen hast du ja in den meisten impliziten Leverage drin. Das heißt, du guckst dir was Gelevertes an, kommst auf dieselbe Rendite wie was Angelevertes. Mhm. Spricht für mich für Immobilien in dem Fall erstmal.
Ja, das stimmt, ja. Und dann sind Immobilien natürlich auch noch, es kommt ja noch hinzu, dass man sie irgendwie so ein bisschen vermeintlich besser verstehen kann. Also ich habe ein Haus, ich kann es anfassen etc., während so eine Aktie ein bisschen abstrakter ist. Das Risiko ist ja vermeintlich auch deutlich geringer, weil außer ein Unwetter fegt über mein Haus hinweg, es bleibt da und ich kann immer drin wohnen. Das kann ich natürlich beim DAX auch nicht. Wobei es gibt auch einen ganz interessanten Artikel von Gerd Kommer, wo er sich mal über das Risiko von Immobilien Gedanken macht. Und da bin ich
tatsächlich. Also ich dachte, wo er in den DAX einzieht.
Wo er in den DAX einzieht, in den DAX-Bau. Da bin ich tatsächlich auch noch ein bisschen näher bei ihm als bei der Überlegung, was die Renditen angeht. Bei den Renditen geht es schon sehr in die Richtung, kauf lieber ETFs als Immobilien. Beim Risiko von Immobilien kommt der, long story short, darauf, dass das Risiko in etwa das einer Einzelaktie ist. Und das glaube ich auch. Wenn du jetzt eine Immobilie auf den Markt setzen würdest und du möchtest da einen bestimmten Preis für haben, dann musst du wahrscheinlich ein bisschen warten. Und je nachdem, wie das Wetter ist, kriegst du da wahrscheinlich auch mal ein Angebot oder mal kein Angebot. Und wenn man daraus jetzt einen Chart machen würde, dann wäre dieser Chart wahrscheinlich ziemlich volatil.
Ja, ich glaube, das Problem ist ehrlich gesagt bei diesen ganzen Vergleichen, die sind halt null aussagekräftig. Das ist wie wenn ich sage, ich vergleiche jetzt irgendwie einen Medianbürger in den USA mit einem Medianbürger in Deutschland und versuche dann auf mich persönlich Rückschlüsse zu ziehen. Also ich meine, was ist denn die Immobilie und die Aktie, die du vergleichst? Ja. Du kannst natürlich dann irgendwie irgendeinen Median oder ein Average oder sonst was nehmen, aber für deine individuelle Aktie, für deine individuelle Immobilie hat das ja nahezu gar keine Aussagekraft.
Ja, das stimmt.
Und ich bin schon bei dir, also ich wenn man die Risikobetrachtung versucht, zumindest so ein bisschen runterzubrechen. Ich glaube, man muss halt immer aufpassen, also jeder will dir was verkaufen. Also wenn ich jetzt aufs Immobiliencoaching von irgendwelchen Immobilienclowns gehe, dann werden die natürlich sagen, dass Immobilien das Beste ist. Mhm. Wenn Herr Kommer seine ETFs verkaufen will, dann ist zumindest naheliegend, dass natürlich irgendwie rauskommt, dass ETFs das Beste sind. Ich würde ihm ja sogar recht geben. Also ich glaube auch, dass für einen Großteil der Bevölkerung im Zweifelsfall, ja, wobei, also der ETF-Sparplan ist halt einfach eingerichtet, geht mit niedrigem Volumen und hat dementsprechend auf dein persönliches Existenzrisiko eine geringere Auswirkung. Wenn 25 Euro Sparplan und dann machst du irgendeinen Fuck-up damit, dann ist es nicht so schlimm, wie wenn du eine Immobilie kaufst, dich zu 110% verschuldest, was die Leute ja vor 3 Jahren noch gemacht haben und dann damit ein Fuck-up passiert. Das heißt, für das persönliche Risiko ist wahrscheinlich aufgrund der Summen einfach der ETF-Sparplan als Einstieg zumindest geeigneter.
Ja, du hast einfach nicht dieses große Klumpenrisiko, wenn du bei einer Immobilie, du kannst halt immer nur die ganze Immobilie kaufen und nicht irgendwie.
Ja, wobei es gibt ja schon diese Webseiten, die dann sagen, du kannst hier tokenisiert irgendwie eine hundertstel Immobilie in Sri Lanka kaufen.
Da habe ich auch mal das Gefühl, dass das Scam ist. Also
ja, bevor wir wieder Vorwürfe bekommen, dass wir Sachen als Scam bezeichnen, die kein Scam sind. Also ich meine, es gibt natürlich sicherlich auch ganz viele Scam-Seiten, aber gibt vermutlich auch welche, die das richtig versuchen. Ich bin bloß bei solchen Sachen halt immer sehr, sehr skeptisch. Also damit es keine Spielerei ist, muss das ja einen wesentlichen Anteil in eurem Depot dann am Ende sein. Sonst könnt ihr es auch lassen. Und dann ist halt die Frage, ob ihr irgendwelchen kleinen Startups einen wesentlichen Anteil von eurem Depot geben wollt oder ob euch da das Risiko nicht im Service doch ein bisschen zu punktuell auf einzelne Firmen runtergebrochen.
Ja, und vor allem muss man sich dann auch mal den Gedanken machen, warum tokenisieren die Immobilien, verkaufen sie nicht einfach in Gänze? Weil, also es ist ja nicht so, dass man Immobilien, dass die irgendwie unverkäuflich sind, außer bestimmte Immobilien, die man dann vielleicht, weil man sie nicht los wird, tokenisiert und dann in so ein Startup packt und dann Leute kauft, die sagen, ich will mal auf diese Art in Immobilie investieren. Also diese, wie heißt das, adverse Selektion.
Ja, so das Selection Bias. Ja. Aber Markus, jetzt noch eine letzte Frage. Ja. Warum sind die Immobilien in den letzten 10 Jahren so gut gelaufen? Was war da irgendwie anders? Was ist da der Grund dahinter? Warum in die letzten 10 Jahre?
Ja, ich würde sagen, dass die Immobilien einfach an Qualität gewonnen haben und jede Immobilie wurde plötzlich besser und dadurch wurden sie wertvoller. Nein.
Doch, ich finde es schon, das macht Sinn. Wobei, ich höre da so ein Geräusch. Hörst du das auch?
Nee, ich höre kein Geräusch. Ach so, sie haben einen Gelddrucker. Ja, hier ist ein Gelddrucker. Nein, das lag natürlich daran, dass es einfach sehr viel Geld im Umlauf gab. Korrigiere mich, wenn ich jetzt falsch liege, weil die Zinsen sehr niedrig waren und man natürlich auch leicht an oder die Kredite relativ günstig waren und dadurch sind dann die Immobilienpreise eben entsprechend aufgrund der Nachfrage gestiegen.
Genau, wenn man sich einen Discounted Cashflow von der Immobilie vorstellt, der Zins geht runter, dann steigt halt der Wert. Die Nachfrage steigt auch, wenn die Leute günstige Kredite kommen. Weil wenn du sagst Geld, würde ich ein bisschen skeptisch sein, aber da du gesagt hast, Geld im Umlauf passt's wieder, weil die Geldmenge an sich hat ja im Zweifelsfall, eigentlich ist es sogar noch komplexer, als ich jetzt gerade gedacht habe.
Die Geldmenge ist gestiegen, aber die Umlaufmenge nicht, oder?
Die Geldmenge ist hochgegangen, die Umlaufgeschwindigkeit, die eigentlich nur eine Rechengröße ist, um den Zusammenhang zwischen Geldmenge und Inflation herzustellen. Also da steckt jetzt noch gar keine Ideologie dahinter. Die Umlaufgeschwindigkeit ist runter und dementsprechend ist Inflation halt nicht so stark gestiegen wie die Geldmenge, zumindest irgendwie von 2008 bis 2020. Umgedreht aber, was man halt dann immer gesehen hat, dass es die Assetpreise hochgegangen sind. Also das, was die Zentralbanken gemacht haben, hat keine wesentliche Inflation erzeugt bis 2020, obwohl das ja eigentlich das Ziel war. Aber es hat halt Vermögenswerte nach oben in Richtung Moon geschossen. Ja. Und das ist ja jeder Dreck gestiegen. Also nicht jeder Dreck, aber ich meine Lego.
Die sogenannte Everything-Bubble.
Everything-Bubble, genau. Ja. Und jetzt ist ja nur noch die AI-Bubble. Also jetzt alles, was irgendwie AI drin hat im Namen, geht nach oben. Aber ich meine, das war natürlich sicherlich ein wesentlicher Preistreiber für Immobilien.
Ja, nochmal eine Frage zu dieser Formel. Also die ja simpel Geldmenge plus oder mal, ich weiß, also jedenfalls, sie hängen positiv miteinander zusammen, Geldmenge und Umlaufgeschwindigkeit ergeben Inflation. Du sagtest, Geldmenge gestiegen, Umlaufmenge gesunken, Inflation gleich.
So ganz ist es nicht richtig, aber so kann man sich super vereinfacht, bevor wir sie Formeln hinschreiben, vorstellen. Aber diese Umlaufgeschwindigkeit ist halt nur eine Rechengröße eigentlich, die aus, wieder super vereinfacht gesprochen, aus der Inflation ausgerechnet wird.
Ja, aber das funktioniert ja nur, wenn man ein kleines Segment betrachtet, nämlich das des Inflationswarenkorbs. Wenn man jetzt die ganzen Asset-Preise in den Inflationswarenkorb mit aufnehmen würde und davon ausgehen würde, dass alle Aktien, Immobilien und so weiter regelmäßig kaufen, dann würde das ja nicht funktionieren.
Genau.
Die Wochenhighlights.
Und wenn wir uns jetzt gleichzeitig fragen, wie geht's denn weiter mit dem Brö, dann müssen wir uns ja jetzt ganz kurz hier aktuell die Arbeitsmarktdaten anschauen, die gerade in Anführungszeichen live während der Aufnahme reingekommen sind, Markus. Das ist ein neuer Running Gag. Ich nenne dich jetzt einfach immer Thomas.
Die sind unfassbar. Ich denke immer jedes Mal, wie ich dich nennen könnte, aber mir fällt keine Alternative ein.
Maria.
Maria, genau.
Du, jetzt mal ohne Scheiß, die Arbeitsmarktzahlen sind wirklich unfassbar.
Ja, erzähl.
Also, wenn man sich die Schätzungen anguckt, so die Medianschätzung war ungefähr, ich glaube, bei 185.000 neue Jobs. So ungefähr. Und Wells Fargo hat geglaubt 210.000 neue Jobs, damit waren sie mit der SocGen an der Spitze. JP Morgan hat gesagt nur 150.000 Jobs. Und jetzt rat mal, wie viele geschaffen worden sind.
Ja, wahrscheinlich deutlich mehr, es ist ja bald wieder Wahl.
Ein Six-Sigma-Beat. Es sind 339.000 neue Jobs geschaffen worden.
Und die
339.000 neue Jobs. Und wenn man die Unternehmen fragt.
Wenn man die Unternehmen fragt, wie passt das jetzt zu der AI-Bubble? Sind die jetzt alle dafür zuständig zu prompten oder?
Wer weiß, den Zusammenhang kann ich noch nicht herstellen. Ich kann da nur sagen, was rauskommt, wenn man die Haushalte fragt.
Dann?
Dann sind es 310.000. Also nicht 339.000 neue Jobs, sondern 310.000.
Aber trotzdem deutlich mehr als die Schätzung.
Aber ein Minus davor.
Ach so, Minus.
Also das ist halt das Verrückte, dass diese offizielle Arbeitsmarktstatistik, das sagt ja auch die FED, sagt das, also die Philly FED hat es vor einem Jahr schon gesagt und wird dann vom Arbeitsministerium direkt beschimpft. Die UBS hat es auch schon gesagt. Die ist eigentlich Bullshit. Also das macht irgendwie überhaupt keinen Sinn und deckt sich halt mit allen anderen Indikatoren, die du siehst, passen diese Zahlen nicht zusammen. Und das ist halt hier wirklich wieder in Anführungszeichen wunderschön dargestellt. Also nach der offiziellen Zahl 339.000 Jobs geschaffen, nach dem Haushaltssurvey aber 310.000 Jobs verloren. Wem glaubst du jetzt? Aber wie du sagst, sind ja bald Wahlen.
Ja, kann man irgendwie in die Entwicklung der Arbeitslosenzahlen investieren, um sich gegen das Platzen der AI-Bubble zu hedgen? Wenn wir davon ausgehen, AI vernichtet Arbeitsplätze und Platzen von AI schafft Arbeitsplätze, dann wäre das
doch ein guter... Arbeitslosenrate, die wirst du short gehen, oder wie?
Genau.
Wobei, die ist ja historisch niedrig, das ist ja das Problem. Die Arbeitslosenrate wird ja auf denselben Zahlen berechnet wie die Headline Non-Farm-Payroll-Number. Die Arbeitslosenrate, ich habe es jetzt, müsste auch gekommen sein, ich habe es jetzt hier auf meinem News-Ticker gerade nicht gesehen, weil sich jeder irgendwie aufregt, dass diese Zahl Bullshit ist. Aber die müsste aber auf historischem Tief sein oder nahe historischem Tief.
Ja. Lohnt sich, glaube ich, auch nicht, wenn man irgendwie darauf spekulieren könnte, weil da ein viel zu hohes politisches Risiko drin steckt.
Das und es ist natürlich ethisch-moralisch auch problematisch, wenn du auf die Arbeitslosenrate wettest. Ja. Finanzfluss wettet auf die Arbeitslosenrate. Ich sehe schon die Überschrift in der Bild-Zeitung ganz groß. Was macht der Markt seitdem? Jetzt können wir einmal da drauf gucken. Der ist ganz kurz Mini-Moon gegangen und dann wieder runtergekommen. Also eigentlich scheint den Markt das nicht zu interessieren, weil Nvidia Moon, also es hat ja nichts mit irgendwie Ökonomie oder realwirtschaftlichen Zahlen zu tun.
Also kurz gezuckt und dann wieder gesehen, ach, das ist ja doch nicht alles.
Ja, wobei man auch aufpassen muss, dass diese Zahlen, die da berichtet werden, die werden natürlich entsprechend adjustiert, auch durch statistische Methoden, um sie in Anführungszeichen richtiger zu machen. Die Frage dahinter ist natürlich dann immer, machen die jetzt im aktuellen Fall wirklich richtiger oder kommt vielleicht irgendwie Bullshit bei raus? Aber ich finde es interessant, dass das zumindest so außerhalb der Finanzpresse noch gar nicht so ein großes Thema ist, dass diese Zahlen einfach irgendwie falsch sind vermutlich. Interessiert halt wahrscheinlich.
Ja, es interessiert keinen und ich überlege gerade, was die Gegenargumente sein könnten von denen, die Zahlen machen, die dann aus verschiedenen Gründen belegen. Hier, das haben wir reported bekommen. Wir rechnen es ein bisschen hoch.
Also, Erfahrungswerte. Also Arbeitsministerium hat so, als die Philly Fed gesagt hat, dass das Zahl vom Arbeitsministerium falsch ist, hat das Arbeitsministerium gesagt, nö, stimmt nicht.
Das ist das Argument.
Das Argument war, glaube ich, unsere Daten sind besser.
Ja, als gut, euch. Da kommst du halt dann auch nicht gegen an. Ne?
Ja, also es ist etwas absurd. Ja. Naja. Was haben wir noch, wenn wir schon bei den Marktthemen sind? Vielleicht können wir das ganz kurz noch abhandeln, weil so viel spektakuläre Sachen waren es gar nicht. Ich habe mir einfach mal ganz kurz angeguckt, wo wir eigentlich so year-to-date stehen, jetzt ohne den Freitag mitgerechnet. Einfach, falls ihr nicht jede zweite Sekunde ins Depot schaut, wie ich, dass ihr das immer so ein Gefühl habt. Also der S&P ist jetzt irgendwie 10% ab seit Jahresanfang, der Nasdaq 33%, der DAX 13%, hat sogar ein S&P outperformed. Und der Euro-Dollar ist im Wesentlichen flat. Also, wenn egal, was man eigentlich so gefühlt gekauft hat, zumindest von den Indizes, ist ganz gut gelaufen. Habe aber von vielen Leuten auch Einzelaktienportfolien geschickt bekommen die letzte Zeit, die halt überhaupt nicht performt haben. Und dann war halt immer die Frage, ja, warum nicht? Der Markt ist halt im Plus, aber mein Depot nicht. Und das hat man ja schon häufiger. Also, der Markt ist ja gar nicht im Plus, sondern es sind halt so einzelne Aktien, die den Index halt so massiv hochziehen. Ja. Und deswegen merken das viele Leute halt im persönlichen Depot gar nicht so, wenn man halt nicht diese Aktien übergewichtet drin hat.
Ja. Ich weiß auch nicht, was mein Depot so runterzieht. Also, die anderen habe ich jetzt abgestoßen, weil sie mir das Depot doch zu sehr runtergezogen haben. Aber ich weiß jetzt auch gerade nicht, wo ich hier to date stehe.
Guckst du nicht jedes Mal rein?
Doch, ich gucke schon ab und zu rein, aber, das ist irgendwie, nö, also der interne Zinsfuß interessiert mich, der ist aber auch nicht so hoch. Der ist aber wieder positiv, er war aber eine Zeit lang bei mir negativ.
Alles verkaufen, Markus, alles verkaufen.
Alles verkaufen.
Nie wieder Aktien.
Ja.
Genau, und die anderen News, die wir noch hatten, also vielleicht noch zwei Mini-Dinger oder ein hauptsächliches Ding vielleicht, Schuldenobergrenze, nachdem wir uns da jetzt wirklich monatelang rumgenördet haben, ist jetzt durchs Repräsentantenhaus durch, ist durch den Senat durch, insbesondere einfach mit Stimmen von den gemäßigten Mitgliedern beider Parteien, die jeweiligen Leute, die am extremeren Rand sitzen, ohne dass ich das wertend meinen, fanden den Deal aus verschiedenen Gründen scheiße. Nur der Herr Biden muss noch unterschreiben, der hat noch nicht unterschrieben. Und sobald der unterschrieben hat, dann darf die Frau Yellen, da hatten wir ja letzte Woche, glaube ich, drüber gesprochen, oder? Dann darf sie ganz viele neue Anleihen emittieren und dem Privatsektor Liquidität entziehen.
Ja. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich hatte erwartet, dass es nochmal spannender wird. Also ich bin immer davon ausgegangen, am Ende wird es durchgehen. Aber ich hätte gedacht, dass da vielleicht im Senat und im Repräsentantenhaus, ich weiß gar nicht, wo die Mehrheit knapper ist, der eine oder andere nochmal ein bisschen mit den Muskeln spielt und versucht irgendwie für seinen Wahlkreis noch was rauszuholen oder was auch immer und dafür dann eben die Zahlungsfähigkeit der USA aufs Spiel setzt, um endlich mal für seine Heimat was zu erreichen.
So wie Bayern im Bund
immer. Ja, genau so. Das ist ja so. Also ich glaube, im Senat ist es noch krasser als im Repräsentantenhaus. Du hast ja nur so Lokalfürsten da sitzen.
Genau.
Das heißt, du hast, wie viele Senatoren gibt es?
Jetzt bin ich gespannt. Wie viel?
Ja, ich würde schätzen, irgendwas knapp über 100.
100.
100 sind es, okay. Ja. Ja, ich hatte gerade kurz überlegt, 2 pro Bundesstaat, aber es gibt ja auch Bundesstaaten, die haben, glaube ich, nur einen. Oder? Ja, müsste ja so sein. Nee.
Also die Leute, die mich nicht sehen können, ist meine Augenbraue zieht sich nach oben. Ich bin natürlich geografisch nicht so begeistert, aber wie viele Bundesstaaten haben wir in den USA?
52.
Sind es halt 50?
Ich dachte, es seien 51 oder 52. Oh Gott, es ist so lange her, ich muss das jetzt mal googeln.
Ich sag 50. Hier, 50.
Es sind echt 50? 50. Okay, ich habe auf 52.
Es gibt immer so die Überlegung, die ist ganz witzig, die haben die Demokraten dieses Mal wieder angestellt. Also das wollen nur die Demokraten, aber es hat einen Grund, warum. Nämlich, ob man Washington D.C. nicht den Status eines Bundesstaats verleiht, weil da halt irgendwie Demokraten, glaube ich, so 80-90% der Stimmen haben. Dann hätten sie 2 mehr Senatoren.
Ja.
Das finden die Republikaner aus mir nicht nachvollziehbaren Gründen scheiße. Aber du hast natürlich recht, das sind so in Anführungszeichen Regionalfürsten, also eigentlich wie der deutsche Bundesrat. Und die können durch einen Verfahrenstrick im Prinzip Abstimmungen verzögern, wenn sie wollen. Das hat da aber witzigerweise irgendwie keiner jetzt großartig versucht. Das Repräsentantenhaus ist in dem Sinne ein bisschen trickier. weil die im Rahmen der Wahl des neuen Speakers so Regeländerungen durchgeführt haben, dass im Prinzip ein einzelnes Mitglied so eine Debatte starten kann, ob der Herr McCarthy von den Republikanern überhaupt noch Speaker bleiben darf. Aber da gab es irgendwie auch nichts. Also da haben sich irgendwie jetzt alle irgendwie weggeduckt und das Ding schnell durchgewunken.
Ja, ist ja auch, glaube ich, wann wäre der Tag gewesen? Heute, oder?
Nee, 5. Juni hat Frau Jelen jetzt aktualisiert. Okay, ja. Aber Herr Biden hat noch nicht unterschrieben. Vielleicht wartet Biden ja noch bis kurz vor Mitternacht und unterschreibt dann erst.
Er ist letztens, glaube ich, gestürzt. Ne? Nicht,
dass gestern.
Ja, hoffentlich hat er sich nicht den Finger gebrochen.
kann ich unterschreiben. Ja. Aber ich meine, wenn er nicht fähig ist, sein Amt auszuführen, dann könnte das die Vizepräsidentin ja im Service machen.
Ja, das ist richtig.
Gut, also das haben wir erledigt. Schuldenobergrenze, super, vorbei. Dürfen wir uns dann Anfang 2025 wieder mit beschäftigen, dann geht der Kindergarten wieder von vorne. Ja. What the finance?
Und dann kamst du jetzt noch mit einer Mega-Arbitrage-Idee.
Genau, ich habe mir überlegt, lieber Markus, dass wir zusammen einfach jetzt den Thomas arbitrieren. Mhm. Wir wissen ja alle, der Thomas hat zwar fast alle seine ETFs verkauft, auch wenn er dem immer widerspricht und sagt, das sei gar nicht so, aber ich verbreite einfach dieses Gerücht die ganze Zeit. Aber was ja diese Woche war, ist das sogenannte MSCI Rebalancing.
Ja, das machen die vierteljährlich oder halbjährlich?
Genau, mittlerweile ist es vierteljährlich. Ich glaube, das war früher irgendwie so, es gab zwei große und zwei kleine und jetzt sollen die so einigermaßen gleich sein. Und ihr werdet es ja wahrscheinlich im Finanzflussbüro immer mit einer Messe oder so feiern. Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, so ungefähr kannst du dir das vorstellen. Wir tragen dann wieder die neuen Listen mit den Firmen rein und und zerreißen die alten und trauern um die Firmen, die aus den Indizes rausgeflogen sind. Die werden dann verlesen. Und dann setzen wir uns wieder an die Arbeit und arbeiten bedächtig weiter.
Genau so stelle ich mir das im Wesentlichen bei euch vor. Mhm. Aber wir können ja mal zusammen überlegen, wie wir den Thomas da jetzt verarschen können. Also der Thomas hat ja, ich weiß gar nicht, welche zwei ETFs hat er? Er hat ja einen, ich glaube, er macht ja World und EM, genau. Mhm. Oder?
Ja.
Genau. Also er hat irgendwann auch, glaube ich, mal genannt, welche es sind. Ich weiß es aber schon gar nicht mehr. Aber
beim World sind auf weiß jeden ich, welcher es ist. Das ist der von HSBC, ja? Der ausschüttende.
Okay.
Beim EM weiß ich es nicht genau.
Vor der HSBC hat er
ja, das ist nämlich der gleiche, den ich auch habe.
Ah, wahrscheinlich ist es die Bedingung gewesen, dass ihr alle den kaufen müsst. Thomas Frontrand euch und alle müssen nachkaufen.
Genau, so ist das, ja.
Aber er geht auf den MSCI World. Und jetzt überlegen wir mal, wenn in solchen Indizes Aktien rein und raus gehen, wie könnten wir davon profitieren?
Also es gibt ja wahrscheinlich einen festen Termin zu dem.
Mhm, genau.
Und es ist vorher definiert, welche Aktien gehen rein und welche Aktien gehen raus, mit welcher Gewichtung. Genau. Das heißt, du kannst dir, wenn du dir jetzt vorstellst, es gibt ansonsten keine anderen Einflüsse, sehr genau ausrechnen, wie stark der Kurs aufgrund dessen steigen wird, oder?
Ja, das ist das also so, ob man es so genau ausrechnen kann, das ist leider nicht so ganz klar, aber du hast ja völlig recht. Also man weiß einfach genau, welche Werte im Prinzip rausgehen. Und welche Werte reingehen. Und so ein ETF, was ist die größte Angst vor einem ETF? Was ist das Schlimmste, was im ETF passieren kann?
Das Schlimmste, was einem ETF passieren kann?
Wann ärgerst du dich so richtig über deinen ETF?
Wenn die Net Asset Value und
okay, gut, das stimmt auch. Das auch, aber das meinte ich jetzt gar nicht. Oder auf was guckt man denn, wenn man sich so ein ETF aussucht? Auf die Kosten, aber da ist doch noch was anderes wichtig.
Da erwischst du mich jetzt kalt.
Wenn du Also die Kosten sorgen ja dafür, dass der ETF schlechter performt als der Index. Ja. Aber der ETF muss ja so per se nicht exakt so performen wie der Index, oder? Wenn es zum Beispiel kein vollständig replizierender ist.
Ja? Ich verstehe. Also wenn der ETF die Aktien zu einem falschen Kurs kauft, als der Index es abbildet oder irgendwie eine Zeitverzögerung oder ähnliches drin ist, dann kriegt man natürlich eine Tracking Difference.
Genau, auf den Tracking Error wollte ich raus. Ja. Also das ist ja irgendwie, ich habe zwar, glaube ich, noch nie in meinem Leben auf einen Tracking Error geguckt. Mhm. Ich gucke immer bloß auf den Chart, der quasi den ETF im Index vergleicht. Aber genau, wir wollen ja keinen sehr schlechten Tracking-Error. Also haben wir das Problem, dass wir ja im Prinzip als ETF, wenn wir jetzt einmal mal vereinfacht sagen, es gibt der ETF-Anbieter, wird das alles so machen, dann will ich ja zu dem Zeitpunkt, wo die Aktienindex aufrutscht, will ich die Aktie haben, zu genau dem Wert, mit dem sie da reingerechnet wird. Und die Aktien, die rausfliegen, will ich genau zu dem Wert rausschmeißen.
Genau, das wäre der Idealfall, aber dummerweise musst du sie ja kaufen und verkaufen.
Ich muss sie kaufen und verkaufen, aber deswegen machen das viele im Closing, also am Tag, an dem quasi die Aktie rausfliegt und die neue reingeht. Das wird dann irgendwie meistens auf Schlusskursbasis gerechnet und dann machst du halt einfach deine Tauschtrades in Anführungszeichen, also die Aktien raus und die Aktien rein, die machst du dann in der Schlussauktion.
Okay.
Und also du kannst es theoretisch nicht, musst du nicht in der Schlussauktion machen. Du kannst es ein paar Tage vorher machen, du kannst es ein paar Tage später machen, aber dann riskierst du halt immer, dass der ETF dann nicht dasselbe macht wie der Index, wenn die Aktie signifikant anders performt. Ja. Und das Schöne ist.
Aber das Problem hast du ja eh. Hm? Also das Problem wirst du ja nicht los.
Genau, aber du, stell dir vor, es rutscht irgendwie eine Aktie aus dem Index raus. Mhm. Also nehmen wir mal als Beispiel, Linde damals im DAX, hat jetzt nichts mit MSCI Rebalancing zu tun von dieser Woche, aber Linde fliegt aus dem DAX raus, du verkaufst aber Linde erst 3 Tage später in deinem ETF. Ja. Und vielleicht ist Linde seitdem 20% gefallen und die haben ja einen relativ hohen Wert im DAX.
Oder gehabt. Nvidia fällt raus und du verkaufst sie zu früh, bevor der Kurs einmal nach oben gegangen ist. Ja.
Genau, also du hast eigentlich schon so ein Interesse dran, dass du eigentlich, weil als meines ETF-Anbieter kann dir das ja wurscht sein, ob die Kunden Geld machen oder nicht. Du willst halt, dass der ETF so wie die Benchmark performt. Ja. Das ist ja eigentlich das Versprechen. Also versuchst du es so möglichst entweder im Close oder zumindest nahe an diesem Tag zu machen. Aber weil das meistens so ein großes Volumen ist, was du machen willst, kannst du das nicht einfach morgens um 9 in einem Kauf tun, sondern im Wesentlichen machst du es eigentlich in der Schlussaktion meistens. Und wie du sagst, wir wissen das ja im Prinzip 3 Wochen vorher schon teilweise. Ich weiß nicht genau, wann diese Ankündigungszeiten sind, aber du weißt es meistens mit entsprechendem Vorlauf. Und könntest natürlich dich in diese Richtung positionieren. Jetzt musst du bloß noch eine weitere Sache berücksichtigen. Es gibt ja neben ETFs noch eine andere Art von Fonds, die den Index nachkaufen,
Indexfonds, oder? Also nicht börsengehandelte Indexfonds.
Genau, Indexfonds und normale aktive Fonds ja auch, über die ihr immer so gern schimpft.
Wenn die so Indexkuscheln machen.
Genau, ja. Genau. Mhm. Magst du kurz sagen, was Indexkuscheln ist? Ich weiß nicht, ob wir den Begriff hier schon mal hatten.
Indexkuscheln ist, wenn, sagen wir mal, du guckst dir einen Fonds an, der aktiv investiert und dann hat er irgendwie so ein White Paper oder was auch immer, wo er toll darstellt, was für eine Strategie er sich da ausgedacht hat und die ist total unique. Und dann guckst du dir die Performance an, vergleichst du mit dem Index und siehst, der performt genauso wie der Index.
Das oder sogar schlechter,
oder weil sogar du noch schlechter. Die Kosten abziehen musst. Ja, das ist, glaube ich, so ein bisschen, macht man wahrscheinlich, wenn man einfach Angst hat, schlechter zu performen als der Index, versucht man wenigstens so zu performen wie der Index.
Genau, und jetzt hast du diese ganzen aktiven Fonds, die Indexkuscheling machen, die müssen ja auch die alten Aktien rausschmeißen und die neuen kaufen. Zumindest so, dass sie halt so weiterhin am Index dran sind, wie sie wollen.
Gibt es denn irgendwie Statistiken darüber, wie viel Marktkapitalisierung zum Beispiel der MSCI World abdeckt? Also jetzt nicht die ETFs oder nicht nur der eine ETF, sondern dieser Index.
Du meinst, wie viel dann von den aktiven Fonds dann noch gemacht werden muss?
Ja, wie viel Marktkapitalisierung? Also du hast den Index und der wird dann wiederum von den ganzen Kunden von MSCI World abgebildet. Genau. Und wie viel Marktkapitalisierung die insgesamt auf sich vereinen?
Da hat man ein gutes Gefühl für. Also das kann man, ich glaube, so als kleiner Privatanleger kann ich das sogar versuchen, ein bisschen zu approximieren. Wenn ich irgendwie Flowtrader in so einer großen Bank bin, dann weiß ich das ziemlich gut. Also wie viele Fonds es gibt, die den Index so kuscheln vom Volumen her und wie viele ETFs es gibt. Das einzige Problem, was das Ganze ein bisschen schwieriger macht, die Fonds, die müssen es halt nicht ganz zum Schluss machen. Die können das auch 2 Wochen vorher machen oder 3 Wochen danach.
Stimmt, da.
Die kuscheln ja nur, die machen ja nicht 1:1 den Index. Aber wenn ich in der Bank
wenn
sitze.
Wenn du den aus Versehen mal outperformen, ist ja auch nicht so schlimm.
Genau. Dann kann man sich freuen, dann kann man erst recht im Beratungsgespräch verkaufen. Aber wenn ich in so einer Bank sitze und im Wesentlichen ja diese Index Rebalancing Trades mache, also die machen das ja nicht in Anführungszeichen direkt an der Börse, sondern im Wesentlichen gibt man halt die Orders an die großen Investmentbanken, die dann damit irgendwas tun. Ja. Und teils sicherlich auch an der Börse exekutieren, aber ein Teil auch auf anderen Wegen. Also wenn ich da jetzt so bei Morgan Stanley sitze, dann weiß ich natürlich, wie viel, einfach aus der Historie raus, wie viel aktive Fonds, wann die was machen und wie viel bei den ETFs rumkommt. Ja. Und jetzt könnte ich ja eigentlich böse sein und wenn ich weiß, die Aktie geht in 3 Wochen raus, dann shorte ich die halt jetzt schon. Und wenn ich weiß, die geht in 3 Wochen rein, dann kaufe ich die halt jetzt schon. Ja. Das können wir streichen, weil im Wesentlichen genauso wird es gemacht.
Das heißt?
Es gibt bloß,
das bringt ja dann die ETFs in ein zusätzliches Dilemma, weil es da irgendwie noch so einen Faktor gibt, der den Preis beeinflusst, den du nicht einschätzen kannst, oder?
Ja, aber ich meine, die ETFs, denen kann das ja wurscht sein, weil der
ach so, ja.
Die schauen ja nur auf den Index. Ja. Mhm. Die können natürlich argumentieren und jemand hat mir zum Beispiel netterweise geschrieben, Vanguard argumentiert wohl so und sagt, wir passen auf, dass wir nicht gefrontrannt werden von den bösen Investmentbanken, aber wie sie es machen, sagen sie nicht und viele Möglichkeiten haben sie.
Wie würdest du das denn machen?
Keine Ahnung, gar nicht. Ich meine, das Problem ist halt, du hast ein riesiges Volumen, was du machen willst. Das kannst du nicht einfach so am Markt vorbei machen. Das sieht ja der Markt und das bewegt ja den Preis, wenn du es machst. Und das funktioniert halt nur an diesem Index-Rebalancing-Tag, weil sich die Banken vorher darauf vorbereiten. Also, dass die in Anführungszeichen sich vorher schon positionieren, ist zwar in Anführungszeichen schlecht, weil die holen sich halt dadurch im Zweifelsfall Rendite raus. Aber auf der anderen Seite kann der ETF eigentlich nur so umschichten, weil er weiß, die Bank ist dann bereit, dieses Handelsgeschäft mit ihm zu machen, auch wenn das Volumen ein Monster ist. Weil vereinfacht gesprochen, der ETF braucht die Apple-Aktie in einem riesen Volumen. Ja. Wo kriegst du die am entscheidenden Tag? Die kriegst du nicht, weil das, so viel Volumen geht halt an normalen Tagen nicht um. Aber weil die Banken sich vorher schon über Wochen die Apple-Aktie besorgt haben, haben die dann zufällig an dem Tag genug Apple-Aktien, um sie dem ETF zu geben. Es gibt bloß ein Riesenproblem an der ganzen Sache.
Und zwar?
Alles, was wir uns jetzt gerade zusammen überlegt haben, ist ja kein Geheimnis, oder?
Ja, also ist der Markt dann doch wieder effizient.
Ja, beziehungsweise effizient in dem Sinne, du musst ja jetzt nicht nur schätzen, wie viel die passiven Fonds machen am Stichtag, dann musst du schätzen, wie viel die aktiven Fonds machen in der Zeit davor und danach. Und dann musst du noch schätzen, wenn du jetzt Morgan Stanley bist, wie viel machten schon JP Morgan, wie viel machten schon Goldman. Also die wissen das ja alle, das ist ja kein Geheimnis. Das heißt, die werden dann auch sich vorher in Anführungszeichen die Apple-Aktie besorgen. Und du willst ja nicht, dass zu viel Apple-Aktien bei dir jetzt rumliegen, sondern eigentlich genauso viel, wie dann am Ende gekauft werden.
Und passiert das dann auch, dass die Banken miteinander dann irgendwelche Absprachen machen, dass die vielleicht nicht ganz legal sind? Ich weiß nicht, ob sowas überhaupt illegal ist, solche Absprachen zu treffen.
Sie haben sicherlich ihr Geschmäckle. Und klar könntest du jetzt irgendwie versuchen, dir da gegenseitig die Stücke zuzuteilen. Das, ohne mich rechtlich genau auszukennen, ist das aber wahrscheinlich problematisch.
Okay, ja.
Sondern vielleicht wird da unter der Hand bei einem Bierchen drüber gesprochen. Aber es gibt lustigerweise, diesen lustigen Fall hat mir mein Lieblings-Sales-Trader, den ich immer wieder hier genannt habe, zugerufen. Es gibt lustigerweise halt auch Fälle, wo das halt so richtig schief geht. Und bei Linde war es zum Beispiel so, als Linde aus dem DAX raus ist, das könnt ihr heute noch zurückgucken, indem ihr euch an dem Tag, wo die aus dem DAX raus sind, den Chartverlauf anguckt und dann den Schlusskurs. Also der Schlusskurs, an dem diese Trades dann exekutiert worden sind. Und Linde ist raus aus dem DAX, also könnte man ja sagen, der Aktie fällt.
Ja.
Die ist aber von 1 Minute vor Schluss an Xetra und Schlusskurs über 3% gestiegen. Und das Problem dahinter war, dass einfach die Banken zu short waren.
Ah.
Also da haben zu viele hatten gewusst, das ist eine geile Idee, lass Linde Aktie shorten. Aber sie haben es quasi falsch eingeschätzt. Wenn ich Morgan Stanley bin, habe ich falsch eingeschätzt, wie viel am Ende wirklich verkauft werden muss und wie viel Goldman, JP Morgan etc. schon machen. Und in der Schlussauktion hat sich dann irgendwie rausgestellt, dass es da eine kleine Imbalance gibt und die Banken zu sehr short waren, dann mussten sie sich halt eindecken und dann hat halt die Aktie dann sogar richtig hochgetrieben plötzlich, ohne News.
Dann kommt ja immer noch am Ende der Aspekt, what's in it for me?
Ja.
Also bestimmte Aktien jetzt shorten oder nicht?
Also als Privatanleger würde ich mich von solchen Dingen massivst fernhalten. Weil ich meine, wir können als Privatanleger uns so grob überlegen, wie viel die ETFs machen müssen am Schlusstag. wir haben keine Ahnung, wann was die aktiven Fonds machen. Das weißt du halt nur, wenn du bei JP Morgan sitzt und diese Trades seit Jahren exekutierst und so Gefühl hast, wann die ungefähr kommen. Und ich habe halt überhaupt keine Ahnung, wie sich die Banken vorpositioniert haben, wann die ihr Buch da entsprechend aufbauen. Keine Ahnung. Und deswegen würde ich es genauso halten wie bei den Merger-Arbitrage-Trades. Als Privatmensch lieber die Finger von solchen Dingen lassen, weil wir einfach nicht die nötigen Informationen. Wir hängen einfach informationstechnisch so krass hinten nach, dass es in diesem Feld keinen Sinn macht, damit den Banken zu konkurrieren.
Wann fangen denn die Banken an, sich auf solche Trades vorzubereiten? Erst mit der Ankündigung oder, also man kann ja auch schon vorher vielleicht, also die Index-Methodik ist ja sehr transparent. Das heißt, man kann sich ja auch schon länger vorher überlegen, welche Aktie eventuell rausfällt und welche nicht, wenn sie sich zumindest erwartungsgemäß entwickelt. Das ist wahrscheinlich.
Da passiert sowas wie bei Tesla. Bei Tesla war es doch 2020 so, dass alle gedacht hätten, dass die im September in S&P aufrutschen, kann das sein? Und dann sind sie es aber nicht und dann ist die Aktie direkt 10-20% runter. Ich glaube, da war irgendwas. Also ja, es gibt mit Sicherheit Leute, die sich versuchen, schon vor der Ankündigung zu positionieren. Aber würdest du das als Bank mit krassem Volumen machen? Keine Ahnung. Ich würde zendieren, nein, weil du hast halt immer die Gefahr, dass es dann am Ende doch anders kommt. Ja. Und dann gehst du halt ein relativ großes Risiko ein. Wenn du aber weißt, dass diese Aktie rausgeht und die andere Aktie aufrutscht, das kommt dann auch sicher so, du weißt es schon, dann ist halt dein Risiko deutlich niedriger.
Ja, aber das wäre dann wieder eigentlich eine schöne Möglichkeit zu spekulieren für bestimmte Fonds.
Für den nächsten YOLO-Trade.
Ja, vielleicht besser nicht.
Naja, aber hätten wir zumindest versuchen können, diese Woche in Thomas seinen ETF zu arbitrieren. Ja. Wenn wir denn wüssten, welcher es ist. Wobei, eigentlich brauchen wir es nicht. Eigentlich reicht uns ja der Index,
stimmt. MSCI World und Emerging Markets. Willst du noch ein bisschen erzählen, was genau jetzt passiert, was jetzt so die größten Bewegungen sind in den Indizes?
Ich glaube, das kannst mir du besser erzählen.
Ich weiß es auch nicht.
Sowas gucke ich mir dann gar nicht mal an. Also ich ganz ehrlich, mich interessiert das eigentlich gar nicht so mega. Mhm. Also ich meine, gut, die Credit Suisse ist raus aus dem MSCI Switzerland und die Helvetia ist, glaube ich, aufgerutscht. Aber mich hat jetzt ehrlich gesagt diese Woche mehr diese Geschichte mit den Arbitrage-Trades begeistert.
Ja, das ist auf jeden Fall interessant. Ich gucke jetzt gerade mal in dieses PDF. Ja gut, 39 werden rausfliegen aus dem ACWI. Jetzt steht da aber nicht, wie viel. Ja gut, es müssen ja gleich viele. Nee, es müssen nicht gleich viele aufsteigen, weil das ist ja kein, die gehen ja nur nach Marktkapitalisierung.
Der hat keinen Namen mit Zahlen.
Genau. Nee, aber auf die Schnelle finde ich jetzt. Ich hatte irgendwo gelesen, dass Kuwait wohl in den MSCI Emerging Markets aufsteigt, aber das habe ich hier in dem Dokument jetzt auch nicht gefunden.
Doch, ich sehe es ja. From Frontier to Emerging Markets. Oder ist es, nee, es ist länger schon. Das ist schon länger passiert.
Ja,
das, ich glaube, das war schon im Jahr 2020. So, wir hören lieber auf mit solchen Sachen. Wir reden nur über Dinge, von denen wir so minimal Ahnung haben.
Ja, das ist das, was mir an diesem Podcast so viel Spaß macht.
Jetzt haben wir ein Problem vielleicht. Ja. Die Leute, ihr habt ja von Anfang an gehört, dass wir nicht mit dem normalen Ding aufnehmen. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie lange wir schon aufnehmen.
Weißt du? 52 Minuten.
52
Minuten? Also 52 Minuten die Backup-Spur und alle, die dann bei Spotify sehen, wissen, wie lange wir dann vorher schon gelabert haben, bevor wir angefangen haben und wie viel Johannes rausgeschnitten hat.
Dann, was können wir denn noch machen? Sollen wir irgendwie, haben wir noch ein, zwei lustige Fragen, die wir uns anschauen können?
Ja, lass uns doch die Fragen angucken.
Das ist doch eine Frage hier, die frage ich dich jetzt. Also uns fragt hier jemand, und zwar, es geht um eine Karrierefrage. Und da kennen wir uns beide ja top aus, du als ehemaliger Politiker und ich als Beamter. Nämlich seit meinem Berufsstart hat die Person bei 5 Arbeitgebern gearbeitet. Und jetzt pass auf, der Berufsstart ist ungefähr vor 11 Jahren gewesen. Die Person sagt, bei jedem Wechsel hat sie sich verbessert. Also man hat einfach mehr gelernt, ist vielleicht auch aufgestiegen und studiert jetzt noch nebenbei und überlegt dann nach Abschluss des Studiums nochmal zu wechseln. Jetzt die Frage ist im Wesentlichen, das häufige Jobwechseln, kann das ein Stolperstein sein am Ende? Dass man halt von mir aus sagt, okay, gut, die Person, die hoppt irgendwie alle halbe Jahre zum neuen Arbeitgeber.
Naja, also ich würde jetzt mal sagen, wenn du, keine Ahnung, erst eine Anwaltskanzlei, dann bei McDonald's, dann bei H&M,
dann Krypto und dann wieder dann bei McDonald's. Krypto und,
also es kommt ein bisschen drauf an, was für eine Geschichte diese Wechsel erzählen, ne? Also wenn du peu à peu aufsteigst und einfach extrem schnell Karriere machst, dann Warum nicht?
Also ich würde dem zustimmen. Ich meine, wenn du jetzt in 5 Jahren 6 Jobs gehabt hast, dann stellt sich ja, also die generelle Frage ist eigentlich immer, kannst du es erklären?
Ja.
Weil jeder wird dich darauf ansprechen und sagen, okay, gut, 5 Jahre, 6 Jobs, was ist da los? Muss ich Angst haben? Weil die Frage ist ja immer, warum bist du irgendwo weggegangen? Mhm. Bist du gegangen worden? Weil du halt wirklich so katastrophale Persönlichkeit bist, wie ich zum Beispiel.
Oder hast du deine Arbeit einfach so schnell, deine Mission so schnell erfüllt und hast den Laden komplett aufgeräumt und dann gehst du zum nächsten? Das ist für einen Arbeitgeber ganz gut.
Ich habe ehrlich gesagt lustig, aber ja, pass mal, halt mich mal fest. Ich habe vor kurzem, jetzt fangen wir wieder das nächste Bienennest oder Wespennest an. Ich weiß aber nicht mehr, wer es war und wo. Ich habe irgendwo so eine Webpage gesehen von jemandem, der so, ich glaube, Trading Coaches verkauft hat. Und dann ist er irgendwie gefragt worden, ja, wenn er so gut tradet und so 12.000% hat, warum hat er denn keinen Fonds? Und da war die Antwort, ja, ich habe es versucht, aber die Fondsgesellschaften haben gesagt, das können sie nicht machen, weil der Fonds wird dann halt so gut performen, dass die anderen Fonds nicht mehr verkauft werden. Das wäre unfair.
Ja, das ich glaube schon, dass das Fairness eine wichtige Entscheidung bei sowas ist.
Ja, war zum Beispiel bei mir auch so. Beim Schulsport bin ich immer zuletzt gewählt worden. Das lag halt einfach daran, weil ich so extrem gut war und es einfach unfair für die Mannschaften gewesen wäre, wenn ich dann mit dabei gewesen wäre. Das hätte
die Dynamik der Mannschaft komplett durcheinander geworfen.
Genau, komplett durcheinander gebracht. Das macht total Sinn, dass das so ist. Aber genau, ich würde halt immer versuchen, kann ich sowas gut erklären? Mhm. Kann ich eine gute Story drumherum spinnen, warum das so der Fall ist? Und ich meine, wenn ich jetzt studiert habe, noch nebenbei, Studium abgeschlossen, dann nochmal den Beruf zu wechseln, das ist ja irgendwo naheliegend zum Beispiel. Ja.
Ich finde das, also das Gegenteil kann auch negativ sein, ne? Also wenn ich, als wir gesucht haben und ich sehe einen Lebenslauf, wo eine Person seit Jahrzehnten beim gleichen Arbeitgeber ist, dann kann man das positiv interpretieren. Man kann es aber auch negativ interpretieren. Es kommt wirklich drauf an, aus welchen Gründen die Person da jetzt raus will, da geblieben ist und so weiter. Das finde ich sehr schwierig, pauschal zu sagen.
Ja, im Wesentlichen würde ich das exakt so sehen. Jetzt überlegt man es gerade noch mit der Begründung, wenn ich jetzt 10 Jahre bei meinem Arbeitgeber bin und dann wechsle. Ich zeige auf der einen Seite natürlich massive Loyalität. Mhm. Auf der anderen Seite kannst du natürlich auch fragen, wenn ich jetzt seit 10 Jahren in derselben Position sitze, warum will ich jetzt gerade wechseln? Und hat mich die letzten Jahre nicht interessiert. Also ich glaube, bei so Berufsinterviews fragen, man kann euch immer irgendwie einen Strick aus was drehen. Und das Wichtigste ist vermutlich einfach, dass man weiß, dass so eine Frage kommen wird und entweder auf die Frage vorbereitet ist oder vielleicht sogar noch besser, ich glaube, so würde ich fast machen. Meistens hast du bei so Interviews dann anfangs die aktive Möglichkeit, dich kurz vorzustellen und sowas dann direkt vorwegzugreifen.
Ja, wenn du dann
gar nicht irgendwie darauf zu warten, dass die Frage kommt, sondern direkt Angriff, ich habe folgendes Punkt.
Ja. Keine Ahnung, aber der eine Arbeitgeber ist umgezogen, hat die Adresse nicht mitgeteilt.
Der war so scheiße, beim zweiten waren die Kollegen Arschlöcher und also so natürlich. Ne? Sondern ihr müsst natürlich immer positiv sein, will natürlich niemand, dass ihr schlecht über alte Arbeitgeber sprecht. Das darf nur ich, weil ich nicht mehr vorhabe, den Arbeitgeber zu wechseln.
Ist das so? Ja.
Also ich habe nicht mehr vor, den Arbeitgeber zu wechseln.
Ist das dann gut oder schlecht, wenn du da jetzt für immer bleibst? Angenommen, du würdest dich mit 67 jetzt nochmal bewerben.
Das müssen die Studierenden dann entscheiden. Also maximal werde ich noch Bundespräsident, aber da kann ich mich ja dann freistellen lassen, glaube ich, in der Zwischenzeit.
Ja, das ist, glaube ich, in dem Fall hat der Arbeitgeber da, glaube ich, größte Akzeptanz für, weil das ja eigentlich die gleiche Organisation ist.
Ja. Eine Sache muss ich noch ansprechen. Hast du noch eine Minute?
Ja, gern.
Hast du diese Woche Zeitung gelesen? Also nein, du bist nicht Abonnent der Wochenzeitung Die Zeit.
Nee, das bin ich nicht. Die Zeit lese ich auch relativ selten, nee.
Da gab es tatsächlich einen Artikel über mich.
Ah doch, das habe ich gesehen, ja, das hast du gepostet. Aber ich habe nur diese Kachel gesehen. Genau, das müssen wir unbedingt noch erwähnen. Ihr müsst einmal alle mit dem Affiliate-Link, den wir unten verlinken, Die Zeit abonnieren, damit ihr dann den Artikel von Holger lesen könnt.
Ich wollte einfach bloß loswerden, mir war diese Überschrift zu.
Ne? Was war denn die Überschrift?
Dieser Professor schenkt seinen Kindern 100.000
Euro. Achso, ja, das habe ich gesehen, ja. Wie kommst du denn auf 100.000 Euro?
ich habe halt einfach nur, die Leute, die mir auf Instagram folgen, wissen das ja, dass ich quasi gesagt habe, jetzt Thomas von Finanzfluss hat ja die 7% per annum versprochen und es gibt ja die ganzen Beiträge, ich lege das Kindergeld zurück. Ja. Und dann haben wir einfach gesagt, dann machen wir halt einfach für jedes Kind einen Sparplan um genau diesen Betrag. Und wenn dann halt auf 18 Jahre rechnest, dann kommen, glaube ich, so 108.000 Euro oder so raus.
Insgesamt, halt also 7%, geteilt durch 2,
genau. Ne? Wenn du für ein Kind 250 jeden Monat zurücklegst, dann kommen nach 18 Jahren, glaube ich, 108.000
oder so raus. Ja, oder 109. Ich hatte irgendwie mal weniger in Erinnerung, weil ich das auch mal ausgerechnet hatte. Deswegen wunderte ich mich. Aber ja, kann gut sein.
Und da hatte ich damals bei Lisa O. im Podcast drüber gesprochen. Und da hat dann eine Person von der Zeit das gehört und gefragt, ob ich ein Interview machen will. Und ich dachte, oh geil, Zeit, endlich mal seriöse Magazine, nicht immer bloß dieses
Finanzfluss. Zeitung, nicht Magazin. Oder war das Magazin?
Nee, ich glaube, keine Ahnung. Nee, die Zeitung. Aber keine Ahnung, ob das nur online erscheint oder ob die, oh Gott, hoffentlich nicht auch noch die Printausgabe machen. Dann haben sie mich halt gefragt, dann haben wir uns drüber unterhalten und dann habe ich halt auch irgendwie gesagt, ja, aber was mir auch nochmal wichtig ist zu betonen, und das meine ich jetzt wirklich todernst, mir ist schon klar, dass das nicht jeder machen kann. Ja, also das gerade in der aktuellen Zeit ist es halt für viele unrealistisch, diesen Betrag zurückzulegen, auch nur einen Teil davon zurückzulegen. Und mir ist es klar, was es für ein Privileg quasi ist, dass ich das machen kann. Ob ich das immer machen kann, weiß ich nicht, aber im Moment geht's. Und das war mir halt echt sau wichtig, in dem Artikel zu sagen. Und ich weiß gar nicht, ob es im finalen Artikel drin ist. Aber die Überschrift war dann halt, dieser Professor schenkt seinen Kindern 100.000. Und wir haben ein paar Leute die Kommentare geschickt. Also es ging auf jeden Fall heiß her.
Ja, das klingt so ein bisschen, als hättest du die 100.000 jetzt schon, legst sie aufs Girokonto und bewahrst sie für die Kinder auf.
Genau, oder zockt hier im Markt. nur ein Kommentar, den fand ich richtig lustig. Da hat jemand geschrieben, ja, der Professor sollte doch irgendwie verstehen, dass er ja gar kein Kindergeld bekommt, sondern du kriegst günstiger Prüfung. Du kriegst entweder am Ende das Kindergeld oder den zusätzlichen Freibetrag. Und praktisch kriegt jeder das Kindergeld ausgezahlt und am Ende gibt es vielleicht noch mit die Steuererklärung ein paar Euro mehr. Und dann sagte dieser Kommentar, und den habe ich so mega gefeiert, ja, da er eh den Freibetrag bekommt, darf der Professor von seinem selbstverdienten Gehalt einfach mehr einbehalten, ist quasi gar kein Geld vom Staat. Und diese Aussage, er legt das Geld vom Staat zurück, stimmt nicht.
Das sind Opportunitätskosten für den Staat.
Das auch, aber die Person sollte vielleicht mal nachschauen, wer denn den Herrn Professor bezahlt. Ach so,
ja.
das war, glaube ich, einfach diese Überschrift geschuldet, die natürlich sehr clickbaiting war, wie man es
sagt. Ja, und vor allem, also bei diesen 100.000 Euro für die Kinder ist ja eigentlich eine Unwägbarkeit noch nicht mit eingerechnet, nämlich, ob sie es überhaupt kriegen. Ja.
Genau, weil das Geilste
wäre, du hast ja kein Depot auf den Namen der Kinder. Genau.
Jetzt stell dir das so vor, das erzählt man jetzt einfach so jahrelang in verschiedenen Zeitungen hier für die Kinder zurückgelegt. Und wenn sie 18 sind, kaufen sich Mama und Papa einfach ein Lambo.
Genau, Mama und Papa haben da irgendwie so ein Lambo stehen und sie sind 18, studieren schon längst und irgendwann spricht mal jemand die Kinder darauf, ihr seid die Kinder von Holger, von Professor Graf. Habt ihr die 100.000 Euro schon? Hä, welche 100.000 Euro? Und dann die Kinder sind die einzigen der Welt, die nichts von diesen 100.000 Euro wissen.
Ja, jetzt guckt man mal im Wesentlichen, wenn es so weitergeht wie bisher, das Depot ist im Minus, dann kann man eher froh sein, wenn da ein Fiat Punto am Ende noch bei rumkommt.
Ja, das ist doch gut, ein Fiat Punto für 100.000 Euro ist.
Ja. Genau.
Ein bisschen getuned. Kostet
wahrscheinlich mit der Inflation dann auch so viel.
Ja.
Du, 18 Jahre, keine Ahnung, vielleicht ist er da bis dahin so teuer.
Das kann sein, ja. Deswegen rechne ich ja auch mal mit 5% Rendite anstatt 7.
Ja, es macht, glaube ich, auch mehr Sinn. Also wenn man so ein Gefühl haben will, dann rechnet lieber konservativer, wird euch das auch reichen.
Weil ich die 2% durchschnittliche Inflation einfach abziehe.
Ach so, ja, so machen, ne? Okay.
Also
okay.
Langfristig liegt der so bei ungefähr 2% und dann ziehe ich die von den 7% einfach ab und dann habe ich die Inflation schon mit eingerechnet.
Da ich ja glaube, dass die Inflation höher sein wird die nächsten 10 Jahre.
Also dann 4%.
Ja, ich weiß ja, aber 3% ist, ich glaube, es ist nicht unrealistisch, dass das Inflationsziel von 2% auf 3% erhöht wird in Zukunft irgendwann.
Darüber können wir ja nächstes Mal diskutieren, was das dann für Auswirkungen hat.
Genau.
Wir sind
am Ende, oder?
Ja, ich würde sagen, wir hatten gar nicht so viele Themen diesmal, aber wir haben doch eine Stunde gefüllt. Können wir doch zufrieden sein. Und damit übergebe zurück an Thomas nächste Woche, der dann wieder gut erholt aus dem Urlaub zurück sein wird. Und wir kündigen jetzt schon mal an, Thomas wird einen ausführlichen Bericht vom Mont Blanc geben.
und uns dann erklären, was StockGPT ist, weil da haben wir schon wieder gesprochen. Ich hatte es mir extra im Vorfeld
angeguckt. Konntest du dich jetzt registrieren? Ich wollte ja für den letzten Podcast mich schon registrieren, damit wir das dann live ausprobieren können und vielleicht so ein paar Prompts uns überlegen und dann lassen wir uns überraschen. Aber es funktionierte bei mir nicht.
Ich glaube, jetzt geht's. Ah, okay. Ich habe mal ein YouTube-Video auch dazu angeguckt, aber Moon werden wir dadurch wahrscheinlich nicht. Aber das können wir ja nächste
Woche
besprechen.
Das macht ihr dann nächste Woche. Genau.
Genau. Gut. Also, vielen Dank, lieber Markus, dass du eingesprungen bist und dem Podcast zusätzlichen Glanz
verliehen hast. Danke dir für die Gastfreiheit, dass ich hier sein durfte.
Ich habe zwar damit nichts zu tun gehabt, aber immer gerne. Und hören wir uns wahrscheinlich auch bald
mal. Ja, und ich bin gespannt auf die Qualität von diesem Podcast mit unseren technischen Problemen und so.
Ich bin auch sehr gespannt.
Die Stimmung ist auf jeden Fall gestiegen.
Okay. Gut, dann vielen Dank und bis bald. Tschüss.